Es ist Weihnacht. Heute ist Weihnacht. Und wir feiern gemeinsam, dass Jesus in die Welt gekommen ist. Und ich habe vorher so während dem Hören von dem Lied gedacht, eigentlich, wenn man versteht, was da besungen wird, was hinter dem steht, dann wäre das schon Predigt genug gewesen und ich könnte ohne etwas vorbereiten, wieder zu gehen. Aber so ist es nicht. Wir haben ja auch noch den Hebräer vorher gehört, wo irgendwie ganz ähnlich funktioniert. Wir fangen an mit dem, dass Jesus Christus, der Schöpfer selber, in die Welt kommt. Und es hört auch mit der Sündenvergebung auf, mit dem, was Jesus gemacht hat, wie in dem Lied. Ich muss aber ehrlich sein und euch sagen, wir werden heute sehr wenig eigentlich in dem Hebräertext drin sein, sondern eigentlich mehr inspiriert aus dem Hebräertext und genauer gesagt aus zwei Sachen, die erwähnt werden. Und zwar ist das zum einen ganz am Anfang vom Hebräerbrief, wo steht, jetzt am Ende dieser Zeit hat er durch seinen Sohn zu uns geredet. Das habe ich irgendwie spannend gefunden, dass, hey, durch Jesus Christus hat Gott zu uns geredet. Aber was hat er denn zu uns geredet und wie hat er zu uns geredet? Klar, er ist nachher gestorben für uns. Klar, er hat dafür gesorgt, dass wieder Frieden herrscht zwischen Gott und uns Menschen. Aber ist das alles? Und das ist ein Aspekt, wo wir ein bisschen reintauchen werden, allerdings nicht gerade am Anfang. Und das andere ist das, was eigentlich im Vers 2 vorkommt. Durch ihn hat er auch die Welt geschaffen. Der Sohn ist der Abglanz von Gottes Herrlichkeit und das Abbild seines Wesens. Das hat mich irgendwie gepackt, als ich das gelesen habe. Was heisst jetzt das genau, wenn Jesus der Abglanz ist? Was heisst das, wenn er Gottes Herrlichkeit ist? Und zwar ganz, ganz genau. Über uns wird auch gesagt, wir sind ebenbildlich zu Gott. Aber das ist mehr, wir sind seine Repräsentanten. Wir sind die, die für, ja, irgendwie für ihn stehen, sollen repräsentativ für ihn an der Welt handeln, mit Menschen unterwegs sein. Aber da geht es wirklich um ein exaktes Ebenbild. Ganz exakt. Also das heisst, wenn wir Jesus Christus anschauen, dann sehen wir Gottes Herrlichkeit und sein Abbild. Eins zu eins. Nicht irgendwie verschleiert. Und das hat mich irgendwie sehr interessant gefunden. Und gerade im Zusammenhang mit anderen Bibelstellen, wie im Johannes-Evangelium am Anfang, heisst es ja, und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und nichts ist ohne dasselbe, also ohne das Wort entstanden, sondern alles ist durch das Wort geschaffen worden. Und nachher gehen wir ein bisschen weiter im Johannes-Evangelium und es steht, und das Wort wurde Fleisch und lebte unter uns. Und wenn wir das irgendwie zusammenhören mit dem, was da steht, dann merken wir plötzlich, bei dem Jesus haben wir es nicht nur mit irgendjemandem zu tun, der gesendet worden ist, sondern wir haben es mit Gott selber zu tun. Und das ist der zweite Punkt. Wir haben es mit Gott selber zu tun. Und den wollen wir auch ein bisschen anschauen. Gott begegnet dir und mir. Und für uns ist das ganz normal. Wir kennen Jesus, er ist unser Freund. Das ist nicht so, vielleicht manchmal schon fast schon so normal, dass gar nicht etwas Spektakuläres ist. Aber wenn man sich das Recht überlegt, ist es ungehörlich, wenn Gott einem begegnet. Und um das vielleicht auch ein bisschen herauszufinden, warum ist denn das so ungehörlich? Weil das uns vielleicht auch manchmal ein bisschen abhanden gekommen ist. Zumindest bei mir sehe ich das sehr stark. Wenn wir eine Reise durch die Bibel machen. Keine Angst, wir schauen nicht jeden Vers an, sonst wären wir lang da. Aber wir werden so 3-4 Stöpfe machen, wo wir schauen, was passiert eigentlich in der Bibel, wenn Gott den Menschen begegnet. Und anfangen tun wir da am Berg Sinai. Und zwar begegnet dort Gott, und ja, vielleicht ist es auch Jesus in gewisser Masse dann, aber nein, Gott begegnet seinem Volk. Und ich habe da probiert, die Bibelstelle, die ich euch jetzt vorlesen werde, mit also künstlicher Intelligenz zu malen zu lassen, wie das könnte ausgesehen haben. Und zwar steht im 2. Mose 19, steht am dritten Tag, als es Morgen wurde, da begann es zu donnern und zu blitzen. Eine schwere Wolke bedeckte den Berg und der kräftige Schall eines Widerhorns ertönte. Da erschrak das ganze Volk, das Lager, das im Lager war. Mose führte das Volk aus dem Lager heraus, Gott entgegen. Am Fuß des Berges blieben sie stehen. Der ganze Berg Sinai aber rauchte, denn der Herr kam im Feuer auf ihn herab. Der Rauch stieg auf wie aus einem Schmelzofen, während der ganze Berg heftig bebte. Der Schall des Widerhorns wurde immer lauter. Mose redete und Gott antwortete im Donner. Und dann ein bisschen später. Das ganze Volk sah, wie es donnerte und blitzte. Das Widerhorn erscholl und der Berg rauchte. Da zitterten sie vor Angst und blieben in der Ferne. Sie sagten zu Mose, rede du mit uns, auf dich wollen wir hören. Aber Gott soll nicht mit uns reden, sonst sterben wir. Ich weiß nicht, ob er euch noch ein bisschen mehr als eine Woche hat, Andrea, von so dem Gewicht von der Herrlichkeit von Gott geredet. Und da kommt Gottes Herrlichkeit auf den Berg oben runter. Und es donnert, es bebt, alles ist erschüttert und die Leute haben einfach nur Angst, weil das so ein Gewicht hat. Gottes Präsenz fällt so ins Gewicht. Und sie haben wirklich Angst, wenn wir noch ein bisschen näher kommen, dann fallen wir tot um. Das ist so eine Macht, die da vor uns ist. Das ist einfach nur ungeheuerlich. Und das ist so der erste Punkt, wo man einfach mal denkt, hey, es ist nicht so eine easy Sache, so einfach Gott einmal zu begegnen. Eigentlich ist das etwas sehr Gefürchtiges, wenn wir uns das verbildlichen. Und dann haben wir ja bei Andrea vom Hesekiel gehört. Der Hesekiel, der hat ja auch Gottes Herrlichkeit beschrieben. Sie hat uns aber einen Vers, oder wie es weitergeht, ein bisschen vorenthalten. Ich lese ihn darum nochmal vor. Die ganze Gestalt war von einem Lichtkranz umgeben, der wie ein Regenbogen aussah, der nach dem Regen in den Wolken scheint. So zeigt sich mir der Herr in seiner strahlenden Herrlichkeit. Als ich diese Erscheinung sah, stürzte ich zu Boden. Darauf hörte ich jemanden reden. Es gibt Übersetzungen, die sagen, er sei auf sein Antlitz oder auf sein Angesicht gefallen. Also so schön in anbetende Stellung. Und so wird das auch oft verstanden. Ich glaube auch, dass das durchaus stimmt. Dass der Hesekiel da in Anbetung auch fällt. Aber das Wort, das dahinter steht, das heisst eigentlich auch einfach hinfallen, umfallen, hinfallen. Und es wird dann auch später beim Daniel nochmal so gebraucht, dass er eben umgeht, weil ihm Kraft fehlt. Und darum, glaube ich, geht es dann nicht nur darum, dass der Hesekiel Gott anfängt anbeten, weil er ihm in der Herrlichkeit begegnet. Sondern ich glaube, es geht da auch darum, dass ihm einfach in der Gegenwart von Gott Kraft schwindet und er am Boden geht. Und dass wir das irgendwie wie miteinander denken müssen. Der Hesekiel ist so stark von Gott berührt, dass er keine andere Wahl hat, als Gott anzubeten und gleichzeitig so tief erschüttert, dass er von der gewaltigen Größe von Gott so beeindruckt ist, dass ihm alle Kräfte entgleisen. Und dann möchte ich auch noch zum Daniel kommen. Er hat zu einer ähnlichen Zeit wie der Hesekiel gelebt. Er ist aber jetzt in dem Fall nur einem Erzengel begegnet. Zumindest geht man davon aus, dass das wahrscheinlich ein Erzengel war. Es tönt zwar ein bisschen wie Jesus, wenn man vorher liest, aber man merkt dann im Verlauf, dass es eben nicht einmal Jesus selber war. Und ich will euch vorlesen, wie es am Daniel gegangen ist. Leider habe ich das jetzt nicht so schön mit KI können, generieren. Das hat immer eher lustige Bilder gegeben. Aber probiert es euch einfach mal vorzustellen. Am 24. Tag des ersten Monats stand ich am Ufer des großen Flusses Tigris. Da schaute ich auf und sah einen Mann. Er war in Leinen gekleidet und hatte einen Gürtel aus reinem Gold um seine Hüfte. Sein Körper sah aus wie Chrysolith und sein Gesicht leuchtete wie ein Blitz. Seine Augen funkelten wie Feuer, seine Arme und Füße sahen aus wie glänzende Bronze. Und seine Stimme war so laut wie das Getöse einer Menschenmenge. Nur ich allein, Daniel, hatte diese Vision. Die Männer, die bei mir waren, sahen sie nicht. Aber sie erschraken sehr, liefen schnell weg und versteckten sich. Ich blieb allein zurück mit dieser großen Vision. Ich wurde ganz schwach und blass, meine Kraft verließ mich. Ich hörte den Klang seiner Stimme, währenddem ich ihn reden hörte, fiel ich ohnmächtig zu Boden. Ich blieb mit meinem Gesicht auf der Erde liegen. Da haben wir es nicht einmal mit Gott zu tun, sondern nur mit dem Engel. Und schon der ist irgendwie so eindrücklich und leuchtet so. Übrigens, vielleicht müsste man noch sagen, die Beschreibung von dem Engel klingt eben sehr ähnlich wie die Offenbarung, wie Jesus beschrieben ist. Darum sage ich, man könnte ihn mit Jesus verwechseln, es ist aber ein Engel. Aber selbst die Gestalt führt dazu, dass er sagt, ich wurde ganz schwach, blass, meine Kraft verließ mich. Und wo sie anfängt zu reden, geht er einfach um. Jetzt musst du dir das mal vorstellen. Du bist der Daniel. Und dann plötzlich, du nimmst etwas wahr, das niemand wahrnimmt. Die anderen merken aber, irgendetwas ist los. Und sie rennen davon, Angst erfüllt und verstecken sich. Und du bleibst wie angewurzelt zu dort stehen und denkst, oh, was passiert jetzt? Und dann fängt er an zu reden. Und die Stimme trifft dich mit einer Wucht, die du vorher noch nie gekannt hast. Und du gehst einfach um. Ohnmächtig. Und dann vielleicht wirst du wieder so langsam ein bisschen bewusst, zum Bewusstsein, und du liegst dort und merkst, ich kann mich immer noch nicht bewegen. Und dir wird klar, das Wesen, das mir gerade begegnet, ist um einiges mächtiger als ich. Und ich bin einfach hilflos, ohnmächtig, liege ich da am Boden. Also ich hätte richtig Angst. Ich hätte wirklich Schiss. Und es ist so, dass an dieser Stelle dann der Engel zu ihm geht, den Daniel berührt und sagt, hey, du musst keine Angst haben. Und er hilft ihm auf und Daniel steht dann so mit zittrigen Beinen dort. Also er steht mit zittrigen Beinen, sagt er dann aufgestanden. Und wie wohltuend muss das gewesen sein, dass das Wesen, das so mächtig ist, das ihm so viel Angst eingeflößt hat, sagt, hey, fürchte dich nicht. Ja, du bist schwächer als ich. Ja, ich könnte dich ohne weiteres vernichten, aber ich will dir nicht Böses. Fürchte dich nicht. Und die Aussage, ich fürchte dich nicht, die kommt natürlich auch in der Bibel immer wieder vor. In verschiedenen Zusammenhängen, aber sie kommt unter anderem auch beim Mose vor, also beim Berg, wo wir vorher waren. Dort sagt der Mose zum Volk, hey, ihr müsst euch nicht vor Gott fürchten. Ist alles okay. Sind ganz beruhigt, das ist zwar gefürchtet, was ihr da alles seht, aber es ist okay, fürchtet euch nicht. Und da würden wir natürlich gerade aufspringen und sagen, ja genau, wir müssen uns vor Jesus nicht fürchten, vor Gott nicht fürchten, weil er hat für uns gezahlt. Es ist Frieden, es ist alles gut, er kann unser Freund sein. Und jetzt möchte ich darum ein bisschen über das Alte Testament rausgehen, als Ende vom Neuen. Und zwar am Anfang der Offenbarung. Dort begegnet nämlich Jesus selber in der Vision am Johannes. Und wir lesen auch dort von der Reaktion vom Johannes. Und die möchte ich euch gern vorlesen. Und dort steht, als ich ihn sah, brach ich wie tot vor ihm zusammen. Er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, doch schau her, ich lebe für immer und ewig und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Das Interessante ist ja, das ist nach der Auferstehung von Jesus. Das ist nach seiner Erlösungstat am Kreuz. Und wo Jesus am Johannes in der Vision begegnet, geht er einfach wie tot um. Die gleiche Reaktion, wie wir sie eigentlich beim Daniel gehabt haben. Ihm geht alle Kraft weg. Und ich glaube, dass die Reaktion vom Volk, vom Daniel, aber auch vom Johannes, eigentlich einfach eine Extremform vor Gottesfurcht ist, die sich auf den Körper überträgt. Wenn Gott dir begegnet und du seine Größe wirklich verstehst, dass er viel grösser und viel mächtiger als wir alle sind, dann, glaube ich, dann ist das sehr furchteinflößend. Dann ist man zuerst mal einfach ein bisschen erstarrt oder geht sogar auf die Schnauze, weil man es nicht fassen kann. Und ich glaube sogar, dass so eine Reaktion, vielleicht nicht gerade in dem Ausmaß, dass wir die durchaus auch aus unserem Leben kennen. Ich weiss jetzt nicht, in welchem Bereich ihr gearbeitet habt oder eine Lehre gemacht habt oder nicht, aber zumindest kenne ich es so, dass einfach in diesem Fachbereich, ich bin ja Bauzeichner und auch Theologe, da gibt es manchmal einfach so Menschen, das sind so Koryphäen. Sie zeichnen sich durch das aus, dass sie ein unglaubliches, umfangreiches Wissen in ihrem Fachbereich haben. Und irgendwie schaut man so ein bisschen zu ihnen und denkt, boah, der hat jetzt ein Wissen. Oder wenn ich die Sachen nur ansatzweise so gut könnte wie der, das wäre schon recht viel. Und nachher wird es eigentlich dann spannend, wenn man diesen Leuten begegnet. Wenn man zum Beispiel an einer Konferenz plötzlich so jemandem über den Weg läuft. Oder in einer Weiterbildung von dem geschult wird. Oder einfach in der Schule. Weil dann passiert irgendetwas in mir. Dann geraten irgendwie Emotionen und man selber so ein bisschen in Bewegung. Und ich ertappe mich dann, dass ich mich von der besten Seite geben will. Ich verliere nicht gerade alle Kraft. Aber es kann durchaus sein, dass ich vielleicht ins Stammeln komme, wenn ich mit dieser Person rede oder so. Ich weiß nicht. Aber es passiert etwas, weil die Person, die ist irgendwie kompetenter als ich in diesem Bereich. Und sie hat auch viel mehr Einfluss. Also wenn die Person dann etwas sagt, dass man es vielleicht anders müsste denken, anders müsste machen, anders müsste angehen, dann hat das viel mehr Gewicht für alles, was dann weiter erzählt wird. Es kann plötzlich eine neue Lehre geben. Ich denke, in der Pädagogik gibt es das sicher noch oft, oder? Wo plötzlich neue Erkenntnisse sind. Und wenn dann eine gewichtige Person das auch sagt, dann verändert das etwas. Wenn ich das würde sagen, dann würde es wahrscheinlich nichts ändern. Und so denke ich, kommt die Dynamik überall dort eigentlich auch zu tragen, wo wir kompetenteren, einflussreicheren oder auch mächtigeren Personen begegnen. Wenn zum Beispiel in der Schule der Schuldirektor plötzlich in die Schule kommt oder in die Klasse. Oder beim Arbeiten ins Büro der Geschäftsführer oder Geschäftsinhaber. Gerade bei grösseren Firmen wäre das ja sehr etwas Spezielles, wenn plötzlich der Geschäftsinhaber bei einer lokalen Stelle vorbeigeht und sich zeigt. Da werden alle sputen. Das Büro wird aufgeräumt sein, kann ich euch sagen. Also bin ich ziemlich sicher. Und das ist einfach, weil dort man merkt, da passiert etwas. Und das ist wahrscheinlich auch das, was Andrea vor eineinhalb Wochen gemeint hat, wenn sie gesagt hat, Gottes Herrlichkeit ist wie so ein Gewicht. Oder? Wenn eine gewichtige Person den Raum betritt, dann verändert sich die Stimmung. Und an Weihnachten betritt die allerwichtigste Person überhaupt den Raum. Gott selber beehrt uns mit seiner Gegenwart. Der Schöpfer wird zum Geschöpf und das Unvorstellbare passiert. Gott, der dich und mich geschaffen hat, der ganz genau weiss, wer du bist, begegnet dir. Wenn er im Fall den Raum betritt, dann kannst du dich nicht mehr verstecken. Seine Macht übersteigt deine masslos. Und mit einem Wimpernschlag könnte er dich vernichten. Du wärst einfach nicht mehr. Und das, wenn man sich das jetzt überlegt, dann ist das schon noch ungeheuerlich. Wenn du plötzlich jemanden als Gegenüber hast, der einfach dich anschauen könnte, so, und weg ist er. Das ist und bleibt ungeheuerlich. Aber entgegen aller Erwartungen kommt Jesus nicht als der Allmächtige, als der, der dich einfach bodigt, als Herrscher auf die Welt, sondern er kommt als einer von uns, als ganz Mensch, kommt er auf die Welt. Von uns abhängig, von uns verwundbar. Alles andere als der allmächtige Schöpfer, der er eigentlich ist. Der Schöpfer wird zum Geschöpf. Und damit möchten wir jetzt eine zweite Reise durch die ganze Bibel machen. Auch die wird nicht so lang gehen, aber das Mal werden wir den Blick auf das richten, was eigentlich mit der Beziehung von Gott zu Mensch und von Mensch zu Mensch passiert. Und ich hoffe, dass er nachher herausfindet, was eben, nicht abgesehen vom Tod und der Auferstehung, bei Jesus auch noch geredet worden ist. Oder durch Jesus. Und da fangen wir wirklich jetzt mal ganz am Anfang an. Und zwar, ja gut, ganz am Anfang ist es nicht, weil die Menschen sind schon geschaffen. Wir fangen nach der Schöpfung an. Da ist Adam und Eva sind im Garten mit Gott zusammen. Und alles scheint gut. Es ist wie in Ordnung, bis etwas passiert. Und zwar denken sich Adam und Eva, also wir wollen selber bestimmen. Wir wollen selber bestimmen, was gut und böse ist. Wir wollen selber bestimmen, wie wir leben sollen. Und Gott ist nicht so wichtig in dem. Sie haben das vielleicht nicht gerade von Anfang an so extrem gesagt, aber sie haben trotzdem so gehandelt. Und was da passiert, wo sie die Frucht essen, wo Gott zu ihnen sagt, hey, das ist nicht gut für euch. Und sie sagen, doch, das ist gut für euch. Das beschreibt der Paulus als etwas, wo sie sich von ihm distanzieren und ihn vergessen. Und der Paulus sagt dann, aufgrund von dem, dass sie sich gegen Gott gewendet haben, ist ihr Verstand kaputt gegangen. Ihr Verstand, der eigentlich dafür da ist, dass sie gute Entscheidungen machen, die auch nützlich sind, die auch der Beziehung zu Menschen, der Beziehung zu Gott und auch der Umwelt dienen, der ist wie kaputt gegangen. Man hat vergessen, für was das man gemacht ist. Und jetzt sind wie die Bahnen frei, dass der Mensch Sachen entscheidet, die er zwar gut meint, aber letztendlich eigentlich böse ist. Weil er es einfach nicht besser weiss, weil etwas in ihm kaputt gegangen ist. Und das tut Paulus als Verstand, den Verstand betiteln. Im Römerbrief übrigens. Am Anfang und im Kapitel 12 für die, die es mal nachlesen wollen. Und der Rest der Bibel handelt dann eigentlich davon, wie Gott das, was jetzt kaputt gegangen ist, wieder heil macht. Und dieser Spur wollen wir wie nachfolgen. Ja, wie macht das Gott? Und dafür kommen wir jetzt zum Abraham. Am Abraham begegnet Gott und sagt, hey, Abraham, verlass deine Heimat. Alles, was dir bekannt ist, verlass das, gang in ein Land, das ich dir zeigen will, das dir jetzt noch fremd ist, aber es wird gut, weil ich werde dir einen Namen geben, ich werde dich zu einem grossen Volk machen und du wirst ein Segen sein für alle Menschen. Und an diesem Punkt fängt eigentlich so der Plan von Gott für mich so richtig an. Der Plan, was zerbrochen ist, wieder heil zu machen, wieder herzustellen. Und durch den Abraham entsteht ja dann das Volk Israel. Und das Volk Israel hat nämlich einen Zweck. Und das soll ein Repräsentant sein. Es soll den Leuten umsummen, den anderen Völkern zeigen, wer Gott ist und wie man als Mensch lebt. Und dafür gibt Gott ihnen die 10 Gebote. Nicht nur die 10 Gebote, es sind ein bisschen mehr dann insgesamt, glaube ich, über 600. Ich wage jetzt nicht die genaue Zahl zu sagen, weil ich würde mich wahrscheinlich jetzt gerade irren. Aber es sind ein bisschen mehr als 600. Und die haben ein Ziel. Nämlich, ihnen zu helfen, so zu leben, wie es eigentlich für den Menschen gedacht ist. Es ist sozusagen eine Anleitung, wie wir als Menschen leben, mit Gott, mit unseren Mitmenschen und mit der Schöpfung. Und leider wissen wir, dass das Volk Israel da gescheitert ist. Sie haben es nicht geschafft, die Gebote annähernd zu halten. Vielleicht ab und zu, ganz vereinzelt, aber immer wieder sind sie gefallen und sie sind nicht die Repräsentanten gewesen, wo sie hätten sollen sein. Sie haben es nicht geschafft, dass andere, sie sich von anderen abgehoben haben, in dem Sinn, dass sie so gelebt sind, wie sich uns Menschen gebührt. Und das wirft die Frage auf, und zwar, wie soll es jetzt weitergehen? Wenn das nicht geklappt hat, wie kann das Volk trotzdem noch zum Segen für uns alle werden. Und damit kommen wir schon ans Ende. Oder besser gesagt, an Anfang vom Neuen Testament. Gott selber ist Mensch geworden, um das zu lösen, um diese Frage aufzulösen, um das zu machen, was wir nicht können. Um das vorzuleben, was sein Volk nicht geschafft hat. Was wir alle, wenn wir ganz ehrlich sind, oft nicht schaffen. Und wenn ich Und das bedeutet Hoffnung für die Welt, die nicht weiss, wer Gott ist. Und ich glaube, das ist wirklich gerade brandaktuell. Das bedeutet auch Hoffnung für eine Welt, die vergessen hat, wozu der Mensch eigentlich gemacht ist. Und auch da würde ich sagen, wenn ich in die Gesellschaft schaue, sehe ich viele Fragen, wie wir als Menschen leben sollen. Sehe ich viele Fragen, wer der Mensch eigentlich ist. Und sehe ähnliche Dynamiken wie der Paulus im Römerbrief am Anfang schreibt. Und wir beobachten, dass um uns herum Menschen selber bestimmen müssen, was richtig und was falsch ist. Und wir beobachten, dass sie mit dem manchmal mehr Leid machen als gut. Und für Paulus ist das auch klar, dass das passieren wird in dieser Welt. Weil für ihn ist das einfach das Resultat von dem kaputten Verstand, den ich vorher schon mal erwähnt habe. Und darum schreibt er dort auch, und das möchte ich euch rasch vorlesen, schreibt er einfach: Deshalb hat Gott sie ihrer schändlichen Gesinnung ausgeliefert. Daher tun sie, was sich nicht gehört. Sie strotzen vor Unrecht, Bosheit, Habgier und Schlechtigkeit. Sie sind voller Neid, Mord, Lust, Streitsucht, Hinterhältlichkeit, Heimtücke, Verleumdung und übler Nachrede. Sie verachten Gott, sind gewalttätig, hochmütig und prahlerisch. Im Bösen sind sie erfinderisch und ihren Eltern gegenüber ungehorsam. Sie sind uneinsichtig, unzuverlässig, lieblos und unbarmherzig. Und wenn wir das lesen, ich glaube, wir alle wissen, dass wir das in unserem Leben finden. Bei uns selber manchmal und ab und zu auch bei anderen. Also auch wir sind in diesem Zustand und haben vergessen, oder haben einen kaputten Verstand. Und da kommt für mich Jesus ins Spiel. Jesus, der auf die Welt kommt und sein ganzes Leben eigentlich ein Zeichen ist oder ein Vorbild, wie wir als Menschen unser Leben bewältigen können. Jesus ist sozusagen das erfüllte Gesetz. Oder er ist das gelebte Gesetz, könnte man auch sagen. Er tut all das, was das Gesetz eigentlich dafür da war, verkörpern in seiner Person. Und wir können auf ihn schauen und von ihm lernen, was es heisst, gute Entscheidungen zu machen. Was es heisst, so zu leben, wie so ein Mensch gebührt. Und darum, würde ich sagen, hat Jesus schon allein, ohne dass wir jetzt noch auf Ostern sprechen können, das kann man dann an Ostern anschauen, eigentlich alle Ehre verdient. Weil er zu uns gekommen ist, sich uns annimmt, uns offenbart, nicht im Zorn, nicht in seiner Macht, sondern in dem, dass er uns aufzeigt, wie wir als Menschen dürfen leben. Und darum, wenn wir uns aus der heutigen Predigt eigentlich einfach drei Punkte merken. Das eine, es ist nicht ganz so normal, dass Gott dem Mensch begegnet, sondern eher ungehörlich, gefährlich. Und wenn Gott nicht den Charakter hat, den er hat, müssten wir ziemlich schlottern. Das Zweite in diesem Zusammenhang ist, wir müssen uns nicht fürchten. Das ist immer wieder gesagt worden. Gott ist nicht unser Feind. Und erst recht nicht mehr, seit Jesus für uns gestorben ist. Und das Dritte ist, Jesus möchte dich mit auf den Weg nehmen, wo der Verstand, der kaputt gegangen ist, wieder heil werden wo du darfst lernen, was es heisst und bedeutet, Mensch zu sein. Und für das wollen wir ihn auch anbeten. Und darum dürfen wir jetzt auch miteinander, ohne Bedenkzeit, direkt in die Anbetung hineingehen. Und wir werden das Lied, das wir vor der Predigt schon mal gehört haben, dürfen wir miteinander singen. Also Antwort auf das, dass Jesus Christus sich uns angenommen hat, dass er uns begegnet ist und uns vom Zerbrochenen wieder ins Heil führen wird.